Das sind sie also, die 12 Jünger, die Jesus auserwählt hat, um die gute Nachricht von seinem Wirken, von seinem Tod, seiner Auferstehung und von der Erlösung weiterzugeben. Weiterzugeben in die ganze damals bekannte Welt und um die ganze Welt zu verändern. In der Bibel lesen wir das hier. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen, um an das gegenüberliegende Ufer zu fahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und musste schwer mit den Wellen kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Zwischen 3 und 6 Uhr in der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Furcht gepackt auf: "Es ist ein Gespenst!" Sofort rief er zu ihnen: "Erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst." Da sagte Petrus: "Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen." "Komm", sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie: "Herr, rette mich!" Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. "Du Kleingläubiger", sagte er, "warum hast du gezweifelt?" Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sagten: "Du bist wirklich Gottes Sohn." Da waren interessante Typen zusammengekommen. Wenn man es negativ sieht, könnte man sagen: Petrus, er war ein echter Choleriker. Er sagte sofort, was er dachte, ohne lange nachzudenken, und handelte auch ohne lange nachzudenken. Andreas war der Bruder von Petrus. Er war ein Fischer wie Petrus, aber eher leise und zurückhaltend. Jakobus und Johannes, genannt die Söhne des Donners, können wir jetzt nicht nochmal anmachen, glaube ich, genannt die Söhne des Donners, das waren raue Gestalten, ehrgeizig, wie man an den Diskussionen sieht, die sie geführt haben. Sie diskutierten öfter mal, wer denn wohl im Himmel der Erste sein wird. Und da sie raue Gestalten waren, sagten sie sich natürlich: "Wir zuerst." Thomas, hieß einer, brachte es fertig, Jesus nachzufolgen, über 3 Jahre. Alle Wunder zu sehen, die Jesus tat. Die Brotvermehrung, die hier kurz vor der Bootsfahrt war, wie Jesus den Sturm gestillt hat, wie Jesus Leute gesund gemacht hat. Er brachte es fertig, nachzufolgen und dann doch im entscheidenden Augenblick, als Jesus auferstanden war, zu zweifeln. Oder Matthäus. Matthäus war ein Zöllner. Die Zöllner waren damals Leute, die saßen am Eingang einer jeden Stadt und nahmen jedem Handelskaufmann, der vorbeikam und seine Waren in die Stadt bringen wollte, den Zoll ab. Die haben damals nicht nur den Zoll abgenommen, der von der Besatzungsmacht den Römern bestimmt war, was schon schlimm genug war, sondern er hat auch noch ein bisschen was draufgeschlagen für sich und wurde so schnell reich. Für die Leute war er der geborene Betrüger, der jedes gute Handelsgeschäft kaputt machen konnte. Und dann war da noch Judas. Judas, habt ihr gesehen, geldgierig. Er war ein Zelot. Das war eine Gruppe von Leuten, die sich zum Ziel gesetzt hatten, die Römer mit Gewalt aus dem Land zu werfen. Also Judas, geldgierig, auch mit einem Hang zur Gewalt. Also, alles Chaoten, würde man heute mit Verlaub sagen. Stell dir vor, du würdest ein Start-up gründen, was eine große Idee in die Welt hinaustragen sollte. Würdest du als Personalverantwortlicher diese 12 Leute auswählen? Ich glaube eher nicht. Aber andererseits, wenn man es positiv sehen will, könnte man natürlich auch so sagen: Petrus, er redet und handelt zügig. Er ist in der Lage, auch die anderen Jünger anzuführen und ihnen voranzugehen. Andreas, einer der Menschen, die im wahrsten Sinne Leute zu Jesus führt. Wenn jemand gefragt hat, wo ist Jesus oder kannst du mich mal Jesus vorstellen, dann übernahm er das, auch fremde Menschen zu Jesus zu führen. Jakobus war ein zupackender Fischereiunternehmer, von Haus aus gebildet. Johannes, sehr jung und auch aus gutem Haus, hatte an guten Schulen gelernt, Seine Eltern verkehrten in den höheren Kreisen in Jerusalem. Er lernte die Liebe Gottes kennen und zeigt sie uns in seinem Evangelium und in den Briefen. Auch Judas, er hat Ziele im Leben. In diesem Fall war sein Ziel, die Römer zu vertreiben, das Land wieder zu befreien, damit das Volk Israel wieder frei wäre. Und er handelte danach. Letzten Sonntag haben wir von etwas gehört, das nannte sich Einheit. Einheit in der Gemeinde unter Mitarbeitern, Einheit in einzelnen Arbeitszweigen oder in den Familien. Hier sehen wir sie. Da saßen die 12 Jünger alle in einem Boot, so wie wir hier in der Gemeinde. Alle 12 Jünger hatten unterschiedliche Charaktere, unterschiedliche Vorstellungen. Sie hatten unterschiedliche Verhaltensweisen und auch unterschiedliche familiäre Hintergründe und waren verschieden alt, so wie wir. Aber sie saßen alle in einem Boot und hatten ein Ziel, Jesus nachzufolgen, so wie wir. Sie wuchsen mit der Zeit zu einer echten Einheit zusammen. Alle Jünger im Boot hatten Opfer in Kauf genommen. Sie hatten Familien verlassen, Freunde verlassen, Bekannte verlassen, waren losgezogen. Einige waren sogar bereit, ihr Unternehmen, das ihren Lebensunterhalt sicherte, ihre kleine Firma hinter sich zu lassen und über Land zu ziehen. Jeden Tag mit Jesus über das Land zu ziehen. Sie wussten nicht, wo sie abends schlafen würden und schon gar nicht, wo sie nächste Woche wären. Aber sie waren bereit. Das erforderte schon etwas. Nämlich zu wissen, wer Jesus wirklich ist. Ob Jesus wirklich der ist, für den er sich ausgibt, nämlich der Sohn Gottes. Und aus diesem Wissen folgt das, was ich mal Hingabe nennen möchte. Die Männer im Boot hatten alles gegeben, um bei Jesus zu sein. Wenn jemand bei uns Rangern, uns Pfadfindern, mitmachen will als Mitarbeiter, dann geht er zuerst zu einer Ausbildung. Diese Ausbildung nennt sich bei uns Nationales Trainingscamp, das NTC. Einige von euch waren ja schon dort. Ich gucke mich mal um. Die Conny, der Matthias, der Bastian, der Lars, irgendwo war er auch, die Inga, Andreas, Lena, Alexander, Rebecca und David. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Aufzählungen sind immer sehr gefährlich. Dieses NTC ist ein Ausbildungszeltlager, in dem 60 neue Leiter aufgeteilt werden in Sechsergruppen. Und die lernen da alles, was man als zukünftiger Mitarbeiter und auch Leiter für die Kinder braucht. Das fängt an, dass die sich zuerst ein Zelt bauen für die Nacht, wo sie natürlich auch drin schlafen. Das findet nicht in Hotels statt, selbstverständlich. Dann bauen die sich aus Baumstämmen ihre Ess- und Kochplätze selber. Denn es wird draußen gekocht und alle Mahlzeiten werden auf dem offenen Feuer gekocht, was natürlich etwas Zeit in Anspruch nimmt, denn man darf ja dafür erstmal Holz hacken und versuchen, das Ganze anzukriegen. Außerdem gibt es noch eine Menge Seminare und Workshops, denn es wird ja was über die Natur gelehrt, über Orientierung draußen, über alle notwendigen Techniken, die wir eigentlich brauchen, um den Kindern was beizubringen. Und dann braucht man ja auch noch das, was man selber wissen muss, um einen Stamm zu gründen. Viele gründen eben danach einen neuen Stamm, nicht so wie wir hier sind vorhanden, sondern gründen neu oder einen Stamm zu leiten. Das dauert 4 Tage und die sind von abends bis morgens gut gefüllt. Manchmal scheint dabei die Sonne, aber manchmal regnet es auch. Dann lernen die Teilnehmer natürlich etwas mehr. An einem solchen NTC, also Nationalen Trainingscamp, habe ich einige Male als Ausbilder mitgearbeitet. Eine Begegnung ist mir dabei besonders in Erinnerung geblieben. Da gab es eine Teilnehmerin, die war schon über 70 Jahre alt. Auch diese ältere Dame schlief mit 5 anderen Frauen in einem Zelt, machte alles mit, Feuer machen, Knoten lernen, Natur lernen, schlief auf ihrer Isomatte und war eben so wie alle anderen auch dabei. Diese Dame war zu der Meinung gekommen, dass die Rangerarbeit das Beste wäre, um den Kindern was von Jesus zu erzählen und ihnen gute Dinge und gute Werte beizubringen, eben den Glauben an Jesus näher zu bringen. Es hätte sicher schon gereicht, wenn sie jede Woche freitags, wenn die Pfadfinder so Treffen haben, an dem Pfadfinderplatz, ich nehme an, der Stamm, aus dem sie kamen, der hatte auch einen Platz, auf dem man freitags 2 Stunden sich trifft als Pfadfinder, wo eben unser ganzes Treffen abläuft. Wenn sie während so eines Treffens auf und abgegangen wäre, ein bisschen zugeguckt hätte und für die Leiter und für die Kinder und für den ganzen Ablauf gebetet hätte, das hätte ihrem Stammleiter sicher schon sehr den Rücken gestärkt. Aber diese Frau hat ganze Sache gemacht und in ihrem Alter noch an der Ausbildung teilgenommen. Das würde ich mal echte Hingabe nennen. Und die Jünger waren auch so unterwegs. Dabei hatten diese Jünger, die hier saßen, nur vage Vorstellungen, wie es weitergeht mit Jesus. Einige träumten von einer Art Revolte, von einem Aufstand mit Waffen gegen die Römer, um dann die Herrschaft in Israel zu übernehmen. Andere hatten eher die Vorstellung eines geistlichen Reiches im Himmel. Eines Reiches, in dem sie an Gottes Seite sitzen würden und mit ihm regieren würden. Aber trotzdem waren sie als Gemeinschaft unterwegs. Niemand hatte sich ausgeklinkt und war so mal am See spazieren gegangen, während die anderen unterwegs waren. Sondern sie waren alle in einem Boot. Es gab zwar mal öfter Diskussionen oder Streit, wer wohl der wichtigste Jünger wäre, aber jeder blieb dabei bei der Gemeinschaft und jeder war Jesus offenbar sehr wichtig. Und wer im Boot saß, hatte etwas mit Jesus erlebt. Wenn wir das Stück davor gelesen hätten, da ging es darum, dass Jesus das Brot vermehrt hat, dass aus wenigen Broten und wenigen Fischen 5000 Leute genährt wurden. Das hatten sie erlebt. Sie hatten auch erlebt, wie Jesus Menschen gesund gemacht hat. Aber damit aus dieser bloßen Gemeinschaft und aus dem Zugucken etwas wirklich Großes werden konnte, war eines notwendig, nämlich Hingabe. Und dabei ging einer voran, das war Petrus. Er staunte nicht nur, er guckte nicht nur, sondern er lebte Hingabe. Ohne nachzudenken, stieg Petrus aus dem Boot, wie ihr gesehen habt. Ich glaube, in dieser Situation hätte ich wie Judas reagiert, hätte gesagt, der spinnt wohl, muss der sich immer groß tun, immer dieser Petrus. Oder wie die anderen 10 Jünger, die einfach sich versteckt haben, die sich geduckt haben, geguckt haben, was macht der andere, schön in der Menge bleiben, nicht auffallen, da ist es am besten. Da kann einem nichts passieren. Lass den Petrus mal vorgehen, wenn er meint. Aber Petrus dachte anders. Er ging aufs Ganze. Das, denke ich, ist echte Hingabe. Aber es gibt etwas, das die Hingabe zerstören kann, das jede Hingabe zerstören kann, und das ist Unglaube. Eigentlich logisch. Wenn man Gott nicht vertraut, nicht alles auf eine Karte setzt, sondern mit seinen Entscheidungen immer wackelt und nicht so richtig weiß, was man will, dann lohnt sich Hingabe nicht. So wie die Jünger im Boot. Die hatten große Dinge mit Jesus erlebt, aber sie vertrauten nicht so richtig. Jesus hatte gesagt, fahrt los. Jeder hatte es gehört. Wir lesen am Anfang des Bibeltextes sogar, Jesus hat sie genötigt, richtig genötigt, in das Boot zu steigen und loszufahren. Aber dann tauchten die Schwierigkeiten auf, das Unwetter, der Regen kam, sie waren nass, die Blitze kamen vom Himmel, der Sturm tobte und dann führte ihr Unglauben auch zu Unordnung. Sich um sich greifender Unglaube führt immer zu Unordnung. Die Einheit, die sie gelebt hatten bis dahin, die war dahin. Und die Hingabe, davon war auch nichts mehr zu sehen. Wenn der Unglaube regiert, dann hat Hingabe kein Ziel mehr und verschwindet mit der Zeit oder sofort. Zum Schluss sucht dann jeder nur noch seinen eigenen Vorteil. Weil gemeinsam gibt es dann nichts mehr zu erreichen. Unglaube, Unordnung und dann jeder für sich selber. Oft wird gefragt, warum gibt es eigentlich Schwierigkeiten? Krankheiten, Unfälle. Aber hier in der Begebenheit im Sturm sieht man es ganz deutlich. Jesus wollte seine Jünger herausfordern. Der Glaube, der wäre nicht gewachsen bei Sonnenschein und schönstem Wetter, bei so einer kleinen Bootstour, sondern erst in dem Sturm, da lernten die Jünger Vertrauen. Vertrauen auch in den einen Jünger, den Jesus als Gemeindeleiter vorgesehen hatte. Ohne die Erfahrung im Sturm hätten die anderen Petrus wahrscheinlich nicht akzeptiert als einen, der vorangeht, als einen, der da steht, wenn es drauf ankommt. Ohne die Erfahrung im Sturm hätten die Jünger die Herausforderungen, die noch vor ihnen standen, nicht gepackt. Und die waren nicht klein. Es kam die Zeit, wo Jesus gekreuzigt wurde an Karfreitag, und es kam die Gründung der ersten Gemeinde mit vielen, meine 3000 Leuten. Das hätten sie nicht so geschafft, ohne die Herausforderungen, die sie vorher miteinander erlebt haben, zum Beispiel eben auch diesen Sturm. Die Jünger sollten schließlich in den wenigen Jahren die gesamte damals bekannte Welt verändern. Es war etwas völlig Neues, dass das Reich Gottes in der gesamten damals bekannten Welt rund ums Mittelmeer verkündet wurde. Und das war die Aufgabe der ersten Jünger, die hier im Boot waren. Wir fragen uns bei jedem Problem, warum geht das nicht einfacher? Wenn Gott allmächtig ist, warum gibt es dann nicht ein Zeltlager nur mit schönem Wetter? Oder warum macht Gott dann nicht einen Rangerplatz mit einem schönen Bach, aber ohne Mücken? Warum gibt es keine 20-Kilometer-Wanderung, auf der es so schöne Dinge zu ersehen und zu entdecken gibt, aber ohne müde Füße? Ich denke, weil Jesus uns auf etwas Wichtiges vorbereiten möchte. Wer als 18-jähriger junger Mann oder junge Frau eine Gruppe mit 6 quirligen, 9-jährigen Kindern leiten möchte, der muss schon einiges selbst erlebt haben, damit er das packt und nicht untergeht. Wer als Teamleiter seinen Kindern vorangehen möchte, der muss schon selber einige schwierige Situationen mit seinem Teamleiter durchgemacht haben, damit er das schafft. Denn auf einem Zeltlager oder einer Wanderung, diese Wanderung nennen wir Hike, ihr habt das vorhin gesehen, da kann man nicht so einfach davonlaufen. Und erst erfolgreich verschobene Grenzen, die machen uns selbstbewusst. Und die sind auch Voraussetzungen dafür, dass junge Menschen zu erfolgreichen Leitern werden. Wir sollten also nicht bei den Schwierigkeiten, die immer auftauchen, vielleicht im Beruf, in der Schule, bei der Mitarbeit in der Gemeinde oder auch in der Familie laut klagen oder nörgeln, sondern besser wäre es, die Sache Gott im Gebet zu bringen und dann zu überlegen, was wir noch selber tun können. Und wo Gottes Part anfängt, wo wir schauen können, wie Gott den Sturm, der tobt um uns herum, bildlich gesprochen, stillt. Das ist wichtig zu entscheiden, wo wir eine Sache an Gott abgeben und sagen, das ist sein Ding. Und da können wir nichts mehr tun, aber selber das tun, was eben möglich ist. Amen.